Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, meldet sich zur Episode Nummer 78 und Alex, mir fällt gleich zu Beginn etwas auf. Ich glaube, ich habe die Anja noch nie so breit grinsend zum Start eines Bergfestes gesehen. Wie geht's dir?
Mir geht's heute sehr gut. Meine Stimme ist zurück und wir haben endlich einen Gast am Tisch, auf den ich mich eigentlich schon alle Folgen über freue, dass wir ihn endlich mal einladen können.
Das heißt, das war jetzt das Projekt 78 Folgen lang, bis du dein Ziel erreichst, oder wie?
Das ist eigentlich der Sinn, dass ich mitgemacht habe, ja.
Von Anfang an. Ich habe dich vielleicht nicht damit geködert damals oder der Alex auch nicht. Also das war kein Inhalt der Bergfest-Vertragsverhandlungen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Aber Alex, ne, so eine grinsende Anja haben wir schon lange nicht mehr gehabt, oder?
Das stimmt allerdings, ja. Wobei die Anja schon gerne grinst.
Ja, doch.
Ist schon richtig. Aber schon, ja.
Ja. Ja. Nein, aber ich muss sagen, ich habe heute auch ein breites Grinsen, denn wir haben wirklich schon einige hier gehabt aus dem Löwenkosmos und auch mit großen Namen aus dem Löwenkosmos, aber der Mann, der heute bei uns ist, der reiht sich schon ganz weit vorne ein. Rekordlöwen haben wir noch nicht so oft hier gehabt und er ist ein Rekordlöwe, denn er hat insgesamt 93 Tore in der ersten und zweiten Liga, also im Profifußball für 60 München in 271 Pflichtspielen erzielt und ist damit gemeinsam Profi-Rekordtorschütze zusammen mit Bernhard Winkler und es ist super, dass er heute da ist und wir freuen uns, was lange währt, wird endlich gut. Herzlich willkommen beim Bergfest, Benny Laut, grüß dich.
Ja, servus, endlich hat's mal geklappt.
Ja, wir waren ganz schöne Wadelbeißer, muss ich zugeben, oder?
Ja, so muss es sein. Wir standen schon mal kurz davor, glaube ich, dass es geklappt hat. Dann ist wieder irgendwas dazwischen gekommen. Aber ja, ich glaube, die Anja war hartnäckig und deswegen hat es jetzt endlich mal geklappt.
Ja, es freut uns natürlich auch sehr und das Timing könnte eigentlich nicht besser sein. Die Stimmung im Löwenkosmos ist insgesamt gut. Wir sprechen gleich auch ein bisschen über natürlich die Aktualität, aber mit Blick auf das kommende Wochenende, Benny, du schnürst wieder die Fußballschuhe für 60 München, das Legendenspiel steht an. Juckt's schon in den Beinen?
Ja, doch, muss ich schon sagen. Also freue ich mich schon sehr drauf. Das ja, Wetter weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, das spielt uns auch in die Karten. Also Jubiläum Olympiapark, mal wieder ein Derby zu spielen, hoffentlich viele Zuschauer, alte Gesichter, Mitspieler, Gegenspieler, also da steckt viel drin, deswegen bin ich da wirklich, ja, freue ich mich da wirklich auf dieses Wochenende.
Da freuen wir uns auch drauf, wird ganz, ganz spannend, große Bühne, aber da sprechen wir dann ja auch gleich nochmal drüber. Lasst uns vielleicht einmal ganz kurz in die Aktualität des Löwenkosmos eintauchen. Ich frage mal ganz offen, Anja, Alex, wie ist die Stimmung nach dem Osnabrück-Spiel? Also ich sag ganz ehrlich, ich bin echt gut drauf, aber es ist irgendwie doch total komisch, dass dieses Spiel mit 3 Punkten für 60 geendet hat. Ich bin immer noch so ein bisschen confused.
Ein bisschen surreal, ja, tatsächlich. Der Spielverlauf gibt's eigentlich nicht her, aber ich würde den Sieg nicht unbedingt als unverdient bezeichnen. Markus Höhner bei Magenta Sport hat immer gesagt, ja, die Löwen sehr passiv defensiv, fand ich gar nicht. Natürlich war Osnabrück die aktivere Mannschaft und hat die deutlich besseren Torschancen gehabt, aber es war eine ganz andere Körpersprache als gegen Ingolstadt. Und deswegen geht der Sieg irgendwie in Ordnung. Natürlich ist er absolut glücklich, wie er zustande kommt, aber von unverdient würde ich da nicht sprechen.
Anja, dein Bauchgefühl?
Ich finde es immer so schwierig, von einem unverdienten Sieg zu reden, weil wenn du die 2 Buden mehr machst als der andere, dann hast du die 2 Buden mehr gemacht und dann gehört dir halt einfach auch der Sieg. Also dann hat der andere halt die Tore nicht geschossen. Deswegen tue ich mir da immer schwer, von so einem unverdienten Sieg zu reden. Vor allem aus Löwen-Fansicht ist mir eigentlich wurscht, ob der verdient war oder nicht. Hauptsache, ich habe die 3 Punkte auf dem Konto. Und ich glaube, genauso wurscht kann es auch jedem Spieler auf dem Feld sein. Sie kämpfen für ein Ziel und das machen sie gut. Und dieses Mal waren sie halt vielleicht die bisschen schlechtere Mannschaft, aber sie haben es gewonnen und das gibt doch auch wieder einen Ego-Push.
Ja, vielleicht Benny, an dich in dem Zusammenhang die Frage, kann dir das nicht sogar einen brutalen Rückenwind geben, wenn du sogar solche Spiele für dich entscheidest? Also ich glaube, das ist fürs Mentale schon auch wichtig, dass du so ein Ding dann mitnimmst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, klar, also der Sieg war unverdient. Ich finde, das kann man schon so sagen, aber wie die Anja auch gesagt hat, das ist am Ende ja wurscht. Und das sind dann trotzdem 3 Punkte. Und wenn das, ja, das zeigt irgendwie so diese Konstant, den Lauf, den man auch ein bisschen braucht, den haben sie auch, dass sie eben dann solche Spiele auch gewinnen. Also das haben wir schon ein paar Mal gelesen, irgendwie, ja, letztes Jahr hätten wir so ein Spiel auf jeden Fall verloren. Solche Sachen gehören dann eben auch dazu, wenn es dann am Ende reichen soll. Und ja, es ist halt nur wichtig, man weiß, okay, die waren eigentlich an dem Tag besser. Trotzdem haben wir gewonnen, das ist wichtig, sollte aber jetzt nicht die Regel werden, weil sonst ist dann schon eben auch die Tendenz, ja, sichtbar, dass es vielleicht gerade nicht so läuft, dass man ein bisschen schwächelt. Und von dem her ist es immer dann gut, nach so einem Spiel dann auch wieder ja, ein gutes Spiel beim nächsten Mal absolvieren. Also man weiß trotzdem nicht, ob es dann für 3 Punkte reicht. Das ist ja dann genauso wie die Osnabrücker halt ein gutes Spiel machen und verlieren, aber dass man zumindest sieht, okay, vom Leistungstechnischen her war es eine Ausnahme, dass da Osnabrück an dem Tag wirklich besser war.
Vor allem das Gefühl und die Zahlen, die gehen so ein bisschen auseinander, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe einfach nochmal die Statistiken rausgesucht, weil ich wissen wollte, wie krass war denn das Verhältnis. Und es war gar nicht so krass. Also wenn du rein auf die Torschüsse gehst, waren es nur 10-7 für Osnabrück. Und das auch entscheidende Schüsse neben das Tor waren 6-2 für Osnabrück. Also Torschüsse, wirklich so Bälle, die aufs Tor gekommen sind, waren es von Osnabrück tatsächlich nur deren 4 und bei 60 sogar 5. Also sogar zielgerichteter war 60. Also das ist so dieses, klar, du kannst Ballbesitz 58-42 für Osnabrück. Aber auf dem Platz hat dieses Gewicht ganz anders ausgesehen. Aber irgendwie, diese Zahlen zeigen schon auch, also 60 war nicht so schlecht. Aber trotzdem, ich bin vollkommen dabei, man sollte so oft solche Spiele nicht haben. Denn es geht auch so ein bisschen um Selbstverständnis und um dieses Ausstrahlen. Ne? Also diese Souveränität auch eines Aufstiegsanwärters einfach zu haben und auch auch mal Zeichen an die Konkurrenz zu senden. Andererseits, klar, wenn du solche Spiele gewinnst, ist natürlich schon auch was. Also die Punkte musst du auch erstmal mitnehmen.
Und man darf nicht vergessen, also wenn du dann eben vielleicht auswärts in Führung gehst, veränderst du ja auch oft automatisch dein Spiel. Das heißt, auch deswegen hat man sich vielleicht da ein bisschen zurückgezogen, ist ein bisschen passiver geworden, hat das Spiel den Osnabrücker überlassen. Muss nicht sein, ist aber auch ab und zu mal nicht schlecht. Deswegen ja, kann es natürlich auch ein Grund sein, warum sich das Spiel so angefühlt hat, so ausgesehen hat, was vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn es lange unentschieden gestanden wäre oder wenn die Osnabrücker in Führung gegangen wären, hätte vielleicht 60, 90 Minuten lang das Spiel gemacht.
Aber was ja wirklich auffällig gut war in der Defensivarbeit, war die Hoheit in den Luftzweikämpfen. Osnabrück hat extrem viele Flanken geschlagen und da ist ja keine wirklich angegangen. Jesper Verlaat da hinten wie ein Fels in der Brandung. Das war schon wirklich gut und auch viel besser als gegen Ingolstadt, wo man wirklich ja eigentlich gefühlt keinen Zweikampf gewonnen hat, sowohl defensiv als auch offensiv. Also die Einstellung war deutlich besser. Und es war auch, wenn man es direkt vergleicht mit dem Spiel in Osnabrück vor einem Jahr, war es auch eine Verbesserung, weil da waren die Vorzeichen sehr ähnlich. Ist man auch in Führung gegangen recht früh und hat dann aber komplettes Fußballspielen eingestellt und hat dann verdient 1-3 verloren. Und jetzt hat man den Mittelweg gefunden. Es hätte natürlich, wenn Osnabrück ein bisschen treffsicher gewesen wäre, hätte es anders ausgehen können, klar. Aber ja, vielleicht hat man jetzt die 10% dazwischen gefunden, zwischen abschalten und selber spielen.
Ich finde persönlich auch, dass die, Entschuldigung, ganz kurz, dass die positiven Erkenntnisse auch ein bisschen überwiegen. Ein Leo Morgalla ist zurück und stabilisiert da hinten sofort in seinen jungen Jahren. Ein Philipp Steinert hat sein Comeback gefeiert, hat sofort die Kapitänsbinde getragen. Ich finde, dass Christopher Lannert eines seiner besten Spiele für 60 bisher gemacht hat. Hinten manchmal noch so ein bisschen zaghafter, aber diese Dynamik nach vorne, dieses Einschalten, dieses Druckmachen, die Vorbereitung zum 2-0, das 2-0 fällt nicht, wenn Christopher Lannert nicht so bissig da in den Zweikampf geht und diesen Fehler erzwingt. Miris Genderovic, er macht auch, er macht die wichtigen Buden in der Schlussphase. Also da sind, und einen darf man natürlich auch nicht vergessen, der sein Startelfdebüt gefeiert hat, nämlich Marius Wörl, und der hat auch für seine jungen Jahren wirklich ein wunderbares Startelfdebüt gegeben. Also deswegen, man kann so viel Positives rausziehen. Sorry, Anja, jetzt habe ich dich abgegrätscht.
Kein Problem. Also ich finde, Jesper Verlaat hat das super schön zusammengefasst auf seinem Social-Media-Account. Der spricht da immer so ein bisschen dem Löwenfan, glaube ich, aus der Seele. Er hat einfach nur geschrieben, dreckiger Auswärtssieg.
Ja.
Und er betitelt es einfach, wie es so sein muss. Der ist so ein Typ zum, also der ist einfach zum Greifen. Der ist einfach geil für die Fans und er macht es richtig gut. Und ich freue mich immer, wenn der was postet, muss ich sagen.
Ich das macht mich, immer Lust auf mehr. Wenn der an ein Mikrofon geht.
Ja,
das ist mega.
Ja.
Also irgendwie, diese Mannschaft hat, es ist schon, es macht schon Spaß. Es scheint schon stimmig zu sein, Benni. Wie ist denn so dein Eindruck von der Löwenmannschaft in diesem Jahr? Ich meine, jetzt sind die ersten, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz überlegen, sind es 11 Spieltage haben wir, glaube ich, jetzt? Oder haben wir schon 12?
12. Spieltag war das.
12. Spieltag war es, genau. Ich glaube, jetzt kann man ja quasi auch schon so ein erstes Fazit eigentlich schon ziehen. Benni, dein Eindruck von den Löwen bisher, also Tabellenplatz 2, glaube ich, hätte jeder unterschrieben vor der Saison.
Ja, auf jeden Fall. Aber das, was du sagst, dass die Mannschaft halt intakt ist, das stimmt. Ich glaube, das ist wirklich offensichtlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie 12 Spiele lang keinen Verletzten haben, keine Ausfälle, immer die gleiche Mannschaft gespielt hat. Das funktioniert ja meistens am besten. Aber das war jetzt bei den Löwen ja nicht unbedingt. Also sie haben ja schon auch immer wieder viel durchwechseln müssen und eigentlich egal, geht vorne los, Ausfall von Bär, egal ob dann Lackenmacher, Skenderovic, irgendeiner hat immer getroffen im Mittelfeld, wenn wieder einer ausgefallen ist. Also egal, wer gespielt hat, das hat eigentlich so gut wie immer funktioniert. Jeder wurde irgendwie aufgefangen, auch weil Landert erwähnt, dass der, glaube ich, im Pokal noch gegen Dortmund wirklich eine unglückliche Rolle hatte, was auch gar nicht so leicht ist, wenn du als Neuzugang kommst und dann gleich mal so ein Spiel hinlegst. Trotzdem war das haben sie auch als Team, der Trainer mit Sicherheit gut aufgefangen, hat dann sofort auch danach funktioniert. Also es sind ja lauter so Punkte, die passen und die zeigen, dass das Team wirklich zusammenhält, funktioniert. Und das ist ja auch mit eine Voraussetzung, eine große Voraussetzung, dass dann am Ende so ein Aufstieg bei rauskommt.
Den wir uns natürlich alle wünschen. Ich glaube, das ist die perfekte Möglichkeit, bevor wir einen kurzen Blick vorauswerfen, den Datenlöwen reinzuwerfen.
Ich würde noch auch eine kurze Daten sind nicht direkt, aber ich habe mir kurz die Kickernoten angeschaut vom letzten Spiel. Und Kicker ist sehr objektiv. Und wenn du dir die Noten anschaust vom Defensivverbund von 60, das spricht eigentlich auch Bände. Marco Hiller 2,0. Philipp Steiner 2,5, Jesper Verlaat 2,0, Leo Magala 3,0 und Christopher Lanner 2,5. Wer den Kicker regelmäßig liest oder wer regelmäßig von ihm bewertet wurde, der weiß, dass wenn du besser als 3,0 bist im Kicker, dann ist es schon sehr, 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 sehr gut. Deswegen spricht für sich.
Ich muss gerade grinsen, weil Benni grinst. Kickernoten, Stichwort.
Ja, natürlich ein spezielles Thema. da fällt mir mal bei Kickernoten der Michi Hofmann ein, der kennt wirklich alle Kickernoten der letzten 20 Jahre, glaube ich. Im Spiel kann der sagen, wer da was, welche Kinder bekommen hat. Ist natürlich immer schwierig. Ist es so ein Blick wert, um das vielleicht so ein bisschen einzuschätzen. Aber klar, die liegen auch oft komplett daneben. Oft, glaube ich, sitzt einer dort, der alle bewirbt, was ja auch nicht ganz so leicht ist. Aber im Großen und Ganzen ist die Richtung dort dann schon ganz, ganz richtig. Aber ja, oft als Spieler, man hat dann natürlich am Montag damals ins Heft reingeguckt und war dann schon mal verwundert, was der eine oder andere da gesehen hat. Aber so ist es dann oft bei den Noten, aber jetzt, ob es der Kicker war oder Tageszeitungen, manchmal schwierig.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich war auch mal eine Zeit lang für meinen Arbeitgeber noch Nationalmannschaftsreporter und dann ging es auch darum, Noten zu vergeben. Im Nachgang gab es immer Diskussionen unter Kollegen, was hast denn du da gesehen? Also das ist auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Also oftmals ist es auch anders eine Wahrnehmung auf der Tribüne als am Fernsehbild, muss man auch fairerweise dazu sagen. Das kann auch manchmal einfach variieren, weil du einfach natürlich im Stadion deutlich mehr siehst.
Ja, und so eine Benotung ist ja auch eine sehr verkürzte Darstellung. Also ich bin eher Fan davon, wenn man den einzelnen Spieler herausgreift und dann wirklich mit 2, 3 Sätzen beschreibt, wieso war er gut, wieso war er nicht so gut. Aber einfach nur eine Note zu verteilen ist, ja,
Ich durfte damals, ich habe wirklich zu jedem Spieler zwei Sätze geschrieben.
Ja, okay.
Also da muss ich mich jetzt verteidigen. Bringen wir uns jetzt aber trotzdem zum Datenlöwen, weil dann gucken wir nochmal einmal kurz voraus und dann werden wir nostalgisch, glaube ich. Aber der Datenlöwe hat uns natürlich wieder was zur Verfügung gestellt. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Die 60er sind wieder auf der Erfolgsspur. 2:0 in Osnabrück. Der erste Sieg an der Bremer Brücke seit 11 Jahren und nach 9 Pflichtspielen auch wieder mit einer weißen Weste in der Defensive. Keiner weiß warum, möchte man fast sagen, wenn man die vielen Chancen der Niederweißen gesehen hat, aber die Löwen haben die frühe Führung erfolgreich verteidigt und das nicht zum ersten Mal, denn das ist eine ganz neue Qualität bei 60. Zu Zweitliga-Zeiten, da gab es viel zu viele Spiele, in denen kurz vor Schluss wichtige Punkte hergeschenkt wurden. Jetzt hat der Löwe zum 10. Mal in Folge in der 3. Liga eine Halbzeitführung durchgebracht und sogar zum 51. Mal in Folge nach Halbzeitführung nicht verloren, bei 42 Siegen. Das letzte Mal, dass dies nicht gelang, war vor 3 Jahren im Herbst, zu Hause gegen unseren nächsten Gegner Wien Wiesbaden. Da hat der eingewechselte Niklas Schipnowski per Doppelpack das Spiel nach der Löwenführung von Herbert Paul noch gedreht. Trainer der Hessen war damals Rüdiger Rehm, an den haben wir spätestens seit dem letzten Heimspiel gegen Ingolstadt schon keine guten Erinnerungen. Das war aber auch das einzige von 10 Pflichtspielen, das der SVWW gegen die Löwen gewonnen hat. Und gegen den jetzigen Trainer Markus Kautzinski hat 60 zuletzt eine rabenschwarze Serie beendet. Seine ersten 8 Spiele gegen die Löwen hat er nämlich alle gewonnen. Davon war aber keines im Grünwalder Stadion. Und gerade dort gab es im März 2021 einen 1:0-Sieg gegen seine Dresdner und im Januar dieses Jahres ein 3:2 gegen Wien Wiesbaden für uns. Also noch ein Grund, bei diesem Drittligaspitzenspiel wieder rauszufahren. Ich bin da. Wer noch?
Alex, wir zwei sind da.
Natürlich.
Natürlich. Wir beide sind da und es ist das absolute Spitzenspiel am kommenden Wochenende. 60 München Tabellenzweiter empfängt Wien Wiesbaden den Dritten. Wiesbaden am Montagabend siegreich gewesen mit einem 3:1 über Oldenburg. Also die haben sich da herangepirscht und ganz klar ist, wer da gewinnt, der ist richtig groß in der Verlosung. Wir wissen aber auch, Wien Wiesbaden ist auch so ein Gegner, den magst du eigentlich auf dem Platz nicht. Die sind so, ich finde die so schwer greifbar.
Ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm, die Mannschaft.
Aber nie.
Gebe ich ehrlich zu.
Nie.
Könnte nicht sagen, spielen die Dreierkette, Viererkette, keine Ahnung. Also, tut mir leid. Anja, weißt du mehr?
Ich wusste damals immer nur, Manuel Schäffler spielt, also sind die immer für ein Tor gut. Das war damals so mein einziges Ding, was ich wusste.
Er hat ja meistens auch gelangt. Also. Ja. Es ist ja nicht so, dass Ex-Löwen nicht ganz gerne mal gegen 60 treffen.
Ich weiß gar nicht, ob sie wieder einen, ob noch einer dort spielt, den wir aus 60er Vergangenheit kennen. Müsste ich auch nachdenken oder nachschauen. Fällt mir jetzt auch gar keiner ein.
Emanuel die vierte Runde ist komplett blank.
War Emanuel Taffer zuvor? Bei 60, oder? Ja, klar.
Klar. Ja.
2 Spiele hat er gemacht für 60er.
Immerhin, also er hat den Titel
Ex-Löwe. Also 2 Profispiele, er war ja ewig in der Jugend natürlich, aber 2 ja. Zweitligaspiele, Emanuel Taferzofer.
Ja, also kommenden Samstag, 60 gegen Wiesbaden, das ist schon wirklich, wie sagt man so schön, 6-Punkte-Spiel. Auch wenn der Terminus einfach de facto einfach irgendwo auch falsch ist. Man kann nochmal ganz kurz gucken, kleiner Tipp, also Osnabrück wird sich über das Spiel gegen die Löwen monstermäßig geärgert haben. Ich hätte Tipp für die Norddeutschen. Einfach den Frust abbauen am Samstag, denn wie Osnabrück gastiert in Elversberg. Ja. Kleiner Tipp vom Bergfest. Wir hätten nichts dagegen. So ein 3-0 da an der... Ach, wie heißt denn der Stadion? Habe ich schon vergessen. Irgendeine Eiche, glaube ich.
Ja, genau. Der deutschen Eiche oder so. Aber erstmal müssen wir unser Spiel gewinnen. Ist auch klar.
Ja.
Logisch.
Ja, natürlich.
3 Euro ins Phrasenschwein.
Für 6 Gott sei Dank haben wir keins, da wäre ich schon pleite. Da wäre ich schon richtig pleite. Aber vielleicht in dem Zusammenhang noch, Benni, auch die Frage, wie sehr guckt ein Profi eigentlich dann auch so mal auf den Nebenplatz? Wahrscheinlich natürlich erstmal nach dem Spiel vollkommen klar, aber wie schnell guckt man, was hat die Konkurrenz gemacht? Oder ist man dann noch ganz lange erstmal nur bei sich?
Erzählt man oft, aber ich glaube, die meisten verfolgen das schon ganz genau. Also konnte man natürlich auch aufs Stadion, auf den Gegner drauf an, wo man spielt, was alles wert geblendet wird. Aber klar, man hat natürlich auch den Blick da an Zaffel und wenn da aufleuchtet Elversberg in Rückstand, dann sieht man das, dann freut man sich und dann nimmt man das auch in sein eigenes Spiel mit rein. Geht natürlich gegen Ende der Saison, wird sowas immer ein bisschen intensiver. Wenn es dann wirklich um irgendwelche Entscheidungen geht, dann achtet man dann noch mehr drauf. Manchmal ist man tatsächlich auch in seinem Spiel so drin, dass man es auch wirklich vielleicht auch gar nicht 90 Minuten irgendwie mitbekommen hat, was überall passiert. Aber davor, danach, der Blick oder auch während dem Spiel, der Blick geht immer auch zu den anderen Plätzen.
Also bei Vorteil mir zu, Grünwalder Stadion, bei mir da kann nichts eingeblendet werden.
Deswegen, ja, kommt drauf an, wo man spielt.
Aber Mai, ist vielleicht manchmal auch gar nicht so verkehrt, wenn man sich aufs eigene Spiel konzentriert und dementsprechend. Wir sind gespannt, wird ein enges Ding. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt das schönste Spiel werden wird, aber hochklassig dürfte es auf jeden Fall werden. Es ist ein Big-Point-Spiel und wir wissen alle, Grünwalder Stadion in solchen Spielen, das kann solche Partien auch entscheiden. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen vorausgucken. Wir haben schon angesprochen, am kommenden Wochenende das Legendenspiel im Olympiastadion. Anja, du freust dich, glaube ich, auch ganz besonders drauf. Du hast ja auch eine spezielle Verbindung zum Zeltdach, möchte ich sagen. Ich glaube, wir alle haben Benny damals in jungen Jahren mit den damals trendigen blonden Strähnchen gesehen, mit seinen ersten Buden für 60 München. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein 3:0 gegen Schalke 04. Danach habe ich großspurig verkündet, dass ich mir jetzt ein Lauttrikot kaufe. Ich muss zugeben, es ist nie dazu gekommen.
Was? Fragst du mich, warum? Ich habe sofort bekommen.
Ja.
Ich hatte sogar dieses große Poster. Kennst du es noch, Benny? Ich habe es sicherlich noch im Keller.
Den Starschnitt. Starschnitt.
Nee, das große Poster. Es gab nämlich Poster zu kaufen im 60-Fanshop.
Ja, also es gab einmal so ein...
Und das habe ich, ja, da wo du diesen Pony so...
So ein schwarz-weiß
Poster. So übers Auge fasst hat. Ja, genau. Und das hatte ich dann aufgehängt an meiner Posterwand. Und als du dann weggewechselt bist, habe ich sehr getrauert und habe das quasi wie in so einer Prozedur so wieder abgehängt und zusammengemacht und dann ist alles in den Keller gewandert.
Und lass mich raten, als Benni zurück zu 60 gekommen ist, hast du es wieder rausgeholt.
Nee, da gab es dann keine Poster mehr in meinem Zimmer.
Finde ich aber schon ein bisschen schade.
Ja, ich kann es jetzt wieder aufhängen fürs Legendenspiel.
Ja, bitte. Bitte, genau so. Nein, also mit Blick auf dieses, ja, ich sag mal Comeback unterm Zeltdach. Du hast schon gesagt, es juckt langsam. Gibt's irgendwas, irgendjemand oder irgendwas, worauf du dich besonders freust, sei es die Kabine oder ein Lieblings-Derby-Gegenspieler?
Ja, so ganz weiß ich ja noch nicht, wer uns alles erwartet. Vor allem dann in der Abwehr bei den Bayern, also wer dann alles aufläuft, gegen wen man spielt. Deswegen mal sehen, wie dann die Aufstellung aussieht und ob ich da auf jemand Spezielles dann treffen werde. Also einer wird mit Sicherheit nicht dabei sein, gegen den ich doch gern mal getroffen hätte. Der Oli Kahn wird mit Sicherheit nicht im Tor stehen. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Das war mal so, der mein Derby-Tor vereitelt hat, also ist mir nicht geglückt. Ich habe auch ehrlich gesagt Profi-Derbys gar nicht viel gespielt. Das hat sich gar nicht so ergeben. Aber ich kann mich eben an eine Situation erinnern, da hat er mir einen rausgefischt bei 0-1. Das wäre dann das 1-1 gewesen. Aber ja, ich bin gespannt, wer da noch dabei sein wird. Sind auch noch so Daniel van Beuten zum Beispiel, mit dem ich auch in Hamburg gespielt habe, ist vielleicht mit dabei. Also wie ich vorher schon mal gesagt habe, also es ist ja wirklich auch, sind auch welche, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, wo man sich dann auch freut, bei den 60ern, aber ja auch bei den Bayern.
Mal ganz kurz, also die Namen, die gefallen sind, die jetzt bei der Seitenstraße mit dabei sind, sind in der Abwehr, also Daniel van Beuten hast du genannt, Martin de Michelis soll anscheinend auflaufen, ein Sammy Kufo, aber auch ein Klaus Augenthaler. Und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, ein Benny Laut tanzt den Herrn Augenthaler auf dem Bierdeckel.
Ja, muss ich mir eher den Augenthaler als Gegenspieler aussuchen. Versuche ich eher, über die Seite dann zu kommen.
Der ist aber immer noch extrem giftig, Klaus Augenthaler. Ich habe es im Vorgespräch schon erzählt. Die Bayern waren vor 3 oder 4 Jahren in Vilshofen zu Gast beim Traumspiel. in Klaus Augenthalers Heimat und da hat er 90 Minuten gespielt. Die eine Halbzeit für Bayern, die andere Halbzeit für Vilshofen und der hat da ganz schön, ja, also der ist auch 65, glaube ich, ist er geworden, aber kein bisschen fußballmüde.
Beim Stichwort in zwei Trikots auflaufen, da wird's ja einen, also einen gäbe es schon mal, der dabei ist, der das könnte, aber es ist klar, dass er 90 Minuten oder nein, es sind ja, ich glaube 80 Minuten wird gespielt oder ich glaube, nee, 2 mal 35, das heißt 70. Ivica Olic, aber die eine Löwensaison, an die kann sich, möchte sich kaum einer erinnern und ansonsten ist klar, dass der dann natürlich die Hauptzeit oder in diesem Spiel für den FC Bayern spielt.
Aber Ivica Olic hält einen Löwenrekord.
Er hält
wie ihr alle wisst. Also immerhin, da hat er sich quasi unsterblich gemacht.
Willst du auch sagen, welchen Rekord?
Ältester Löwentorschütze im Profifußball.
Mhm. Und dann haben wir noch einen, der könnte tatsächlich für beide spielen, aber da wissen wir nicht, ob er dabei ist. Und es ist, glaube ich, ich würde es mal behaupten, wahrscheinlich kann er sich nicht entscheiden, für welche Seite er spielt. Jens Jeremies. Aber der ist nicht genannt worden. Also ich behaupte, er ist wahrscheinlich eingeladen worden und konnte sich bis heute nicht entscheiden, für wen er spielt.
Mir wäre es auch egal, auf welcher Seite er spielt, weil er trifft eh immer für 60.
Das stimmt. Aber ja, es sind einige, die tatsächlich auf beiden Seiten spielen können. Jens Jeremies, ich weiß nicht, ich glaube, Karriereende war ja auch verletzungsbedingt. Vielleicht ist er dabei. Ich schätze mal, ist einer von denen oder von vielen, die hoffentlich irgendwie dort irgendwo rumlaufen, aber nicht am Feld zu sehen werden, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Aber ich sag so, welche, die auf beiden Seiten spielen können, da sind ja einige. Andy Görlitz zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob er mit dabei ist, aber der hat ja auch für beide Teams gespielt, wobei ich den dann schon eher bei uns sehe. Da ist schon eine längere Vergangenheit, auch bei den 60ern. Zu erkennen das Gleiche beim Harry Czerny. Der wird auf jeden Fall bei uns spielen, das weiß ich schon. Aber der hat ja auch durchaus mal bei den Bayern gespielt und wo man es oft auch vergisst, ist ja der Biro, Daniel Birovka, den wir dann ja auch uns noch von den damals, glaube ich, die Bayern Amateure geschnappt haben, was auch eine ganz gute Idee war im Nachhinein. Aber auch da ist ja klar, also wenn der spielt, für welche Seite der auflaufen würde.
Ja.
Aber ansonsten, wenn man sich so das, was man weiß, wer das Löwentrikot überzieht, also da läuft es mir schon eiskalt den Rücken runter. Also mal, ich hoffe ja, dass du, lieber Benni, zusammen mit Bernhard Winkler einmal zumindest ein paar Minuten Stürmer, das ist dann der Bundesliga-Rekordsturm von 60 zusammen. Das ist, ich weiß nicht, ob Bernhard Winkler vielleicht sogar so ein minimales weiß-blaues Vorbild bei dir gewesen ist, aber das ist einfach so eine Zusammensetzung, da muss doch jedem Löwenfan das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Ja, also da ist ja tatsächlich, das ging ja dann recht schnell bei mir, also dass ich dann bei den Profis dabei sein durfte. Also es war ja schon noch so, Bernhard Winkler, aber selbst danach oder dazwischen, die beiden haben ja auch noch zusammen, Martin Max, das waren ja welche, wo ich dann noch, ja, ab dann A-Jugend war oder selbst bei der zweiten Mannschaft, wo er gar nicht abzusehen war, dass ich da irgendwie demnächst bei dem Profispiel, ist klar, alles, was da vorne Tore schießt, waren Vorbilder und deswegen war das dann, haben wir schon die eine oder andere Partie zusammen machen dürfen, auch bei der Traditionsmannschaft, der Bernhard, der Bomber und ich. Und ja, ich hoffe, dass das dann am Sonntag natürlich auch noch wieder klappt.
Da stellt sich eine große Frage, wer darf die Nummer 11 tragen?
Ich glaube, bei solchen Spielen ist es Gott sei Dank erlaubt, dass mehrere Spieler die gleiche Nummer haben. Ich glaube, Bernhard Winkler, glaube ich, hat tatsächlich nur die Nummer 11. Bei mir waren es ja noch, mein allererstes Profispiel war mal beim Freundschaftsspiel, das war noch die 36. Und in der ersten Saison, als ich dann gegen Ende mit dabei war, hatte ich noch die 27. Und ja, da war es dann eben umso überraschender, weil da ich wirklich nur das letzte Ligaspiel gemacht und war dann auch kurz erst bei den Profis dabei, als der Peter Packold dann im Sommer zu mir gesagt hat, ja, du kriegst übrigens dann die Nummer 11 zur neuen Saison. Also da war ich ja wirklich frisch dabei, aber da hat er wohl schon recht große Hoffnungen in mich gehabt.
Da kommen wir auch noch gleich drauf. Ja, nicht zu Unrecht, da kommen wir auch noch gleich drauf. Wir haben ein paar Fragen aus der Community tatsächlich bekommen, aus der Bergfest-Community. Da wollen wir natürlich auch ein paar reinwerfen. Tobi Giesing hat gefragt, was war denn dein Lieblingstor für die Löwen, beziehungsweise das Tor, das dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
Also besonders ist natürlich das erste Bundesliga-Tor. Das war damals in Hannover als Einwechselspieler. Das ist natürlich unvergessen. Natürlich auch das tausendste Tor für die Löwen, weil das noch so einen Zusatz hat, dass es ein einziger Hattrick war. Also 3 Tore in dem Spiel, da lagen wir zur Halbzeit noch 0-1 hinten. Dann 3 Tore gemacht gegen Bochum. Das war ja auch eins, was mir sofort einfällt.
Mhm. Und Dino hat gefragt, welchen Moment im Löwendress wirst du für immer in Erinnerung behalten? Könnte jetzt theoretisch auch ein Tor sein, aber vielleicht gibt es ja auch etwas anderes.
Ja, ich überlege gerade, ob es noch was gibt, weil sonst komme ich wieder zum ersten Spiel, also diesmal nicht das erste Tor, aber das erste Spiel. Das war dann noch, was auch ganz schön war, auf dem Bökelberg. Den gibt's ja auch nicht mehr in Gladbach. Und das ist irgendwie so der Moment. Also wie gesagt, es ging ja alles dann irgendwie recht schnell, aber es ist ja trotzdem so, dass ich ja schon in der D-Jugend zu 60 kam und man ja dann irgendwie die Profis zuguckt, dann als Balljunge dabei ist und der schon immer sagt, boah, das wäre schon was, wenn ich da auch irgendwann mal auflaufen würde. Und deswegen ist das natürlich der Moment, der das dann irgendwie so diesen Traum oder diesen Wunsch auch irgendwie erfüllt. Und deswegen ist es auf jeden Fall der, wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken hätte, würde mir sicher noch viele andere einfallen. Aber das ist dann schon ein ganz besonderer Moment, der mich da mit 60 dann verbindet.
Und der Podcast 11 Fragen, bei dem wir schon mal zu Gast sein durften, hat tatsächlich auch eine Frage geschickt, und zwar, wer war denn dein bester Sturmpartner? Und das ist jetzt nicht festgelegt auf 60 oder woanders, aber vielleicht ist es ja trotzdem 60.
Ja, haben wir ja schon welche erwähnt vorher mit Martin Max, der natürlich auch Torschützenkönig wurde. Gab natürlich ja noch ein paar andere Vereine, komme ich aber vielleicht direkt auf Mario Gomez, mit dem ich noch in Stuttgart zusammen gespielt habe. Also es war noch recht jung, aber schon auch, hat er viele Tore gemacht, wo ich sage, ja gut, ich hatte schon auch einen ganz guten Torabschluss, ganz gute Ruhe vorm Tor, auch das mir geholfen, viele Tore zu machen, aber bei ihm war das nochmal eine ganz andere Qualität und das konnte man in jedem Training sehen, also auch nicht umsonst hat er ja überall, auch wenn er oft dann auch zu Unrecht kritisch gesehen wurde, hat er in allen Vereinen, in allen Mannschaften beim DFB überall eine brutale Torquote gehabt. Und das war kein Zufall. Also die Bälle sind ihm nicht nur vor die Füße gesprungen.
Mit Blick auf das Legendenderby jetzt im Münchner Olympiastadion zum Anlass 50 Jahre Olympiapark. Ich glaube, Anstoß, Anja, korrigiere mich gerne, ist um 14.30 Uhr. Ja. Aber dann noch Vorprogramm, also im Olympiapark davor, wenn ich das gesehen habe, da ist auch noch ein bisschen was davor geboten. Vielleicht auch kurz zur Info, Kinder zwischen 6 und 18 Jahren, da kostet die Eintrittskarte 10 Euro, für Erwachsene 19,72 Euro. Ich glaube, man kann überlegen, warum das Ticket 19,72 Euro kostet. Es gibt noch eine Familienkarte, 2 Erwachsene, 2 Kinder gibt es für 50 Euro. Also es lohnt sich da, den Tag im Olympiapark zu verbringen. Was mich aber interessiert, Benny, wie fit bist du denn noch? Ich stelle einfach die ganz fiese Frage. Reicht's für 70 Minuten Vollgas? Ich meine, du bist zwar auch jetzt 41, aber ich hätte jetzt vom Bauchgefühl gesagt, du bist noch richtig gut im Saft.
Ja, Laufen war nie meine Stärke. Von dem her sollte man dann nicht zu viel erwarten, aber schnell war ich früher. Das bin ich, glaube ich, immer noch. Vor allem, wenn die Gegenspieler auch noch älter sind. Aber nee, ich glaube, die Spielzeit reicht. Tatsächlich versuche ich mich noch immer ein bisschen fit zu halten, das Übliche, bisschen Tennis, ab und zu mal Fußball, wenn's möglich ist. Klar, laufen gehe ich tatsächlich wirklich immer noch ungern, aber soweit, glaube ich, bin ich fit und im Olympiastadion noch kein Derby-Sieg, deswegen auch wenn der alles für einen guten Zweck, dann im Jubiläum macht Spaß, viel Freude, aber den Ehrgeiz habe ich schon, dass ich das Derby dann auch gewinnen will.
Und ich meine, dass du den Torricher noch hast, das hat man in der Traditionsmannschaft gesehen. Ich sag nur, Traumtor in der Halle im Januar 2018, wo Sport 1 übertragen hat und gleich mal das auf YouTube nochmal outgesourced hat. Also Seitfallzieher in der Halle und der Bewegungsablauf halt immer noch, als hätte man einen Flashback 15 Jahre zurück. Also das war schon Wahnsinn. Also jeder, der mal auf YouTube aufmacht, Sport 1, Benny Laut, Hallentraumtor, zum Zungeschnalzen. In dem Zusammenhang die Frage auch, die mich tatsächlich interessieren würde, die Bender-Zwillinge haben ja nochmal für ihren Heimatverein gespielt, also unterklassig oder spielen noch. War das mal eine Überlegung, dass du vielleicht für die Sportfreunde Fischbach-Au dann nochmal eine Saison dranhängst, zum Beispiel?
Spielerpass auch aktuell. Also ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ich dort, wo meine Karriere begann, ich sie vielleicht auch beenden kann, dann offiziell nochmal oder mit einem letzten Pflichtspiel irgendwo. Ja, tatsächlich seit letztem Jahr, ich habe es aber immer noch nicht geschafft, mitzuspielen. Ich war auch schon mal beim Training mit dabei. Und wenn es irgendwie geht, schaffe ich es vielleicht auch mal noch ein Pflichtspiel dort zu absolvieren. Also durchaus möglich, dass sich das dann doch irgendwann nochmal ergibt. Also ist immer Wochenende, da bin ich dann selber immer ganz gut beschäftigt und viel zu tun, aber ich hoffe, irgendwann kriege ich das Spiel noch hin.
Du bist am Wochenende gut beschäftigt, kommen wir auch nochmal ganz kurz dann gleich drauf zu sprechen. War mal die Überlegung, so in der Freizeitliga zu kicken? Ich frage auch ganz uneigennützig, weil ich in der Royal Bavarian Liga spiele und unseren Torjäger ganz gut zu Gesicht spielen würde.
Ja, da geht es dann schon wieder. Wenn es um Punkte geht, dann wird es immer ein bisschen kritisch. Ist dann der Ehrgeiz bei dem einen oder anderen auch immer ein bisschen zu hoch. Deswegen bin ich häufig beim FC Bello im Einsatz, der Mauro. Italiener, der das schon ja seit ganz vielen Jahren immer organisiert, bin ich dann irgendwann mal dazugekommen und er schafft es wirklich, dass wir fast jeden Freitag ein Spiel haben über 11 gegen 11 mit Schiedsrichter, ganz viele, ganz häufig eben die Gegner Royal Bavarian League, die dann ein kleines Testspiel machen wollen. Und eben, es geht um nichts, es ist ohne Punkte, deswegen ist es immer super entspannt, man kann sich trotzdem bewegen und deswegen, ja, wenn, dann bin ich ab und zu beim FC Bello im Einsatz.
Dann muss ich mit meinem FC St. Pauli wohl mal ein Testspiel gegen den FC Bello ausmachen.
Ja, sehr gerne.
und dann in diesem Zusammenhang mal bei einem kühlen, hopfenhaltigen Kaltgetränk vielleicht mal über eine Laie verhandeln. Aber du hast es schon gesagt, springen wir mal auch nochmal ins Hier und Jetzt. Du bist mittlerweile als Experte bei The Zone, da bist du, glaube ich, regelmäßiger im Einsatz. Ist es etwas, wo du dir vorstellen kannst, es vielleicht sogar noch intensiver zu machen in dieser Expertenrolle in den Medien?
Ach, ehrlich gesagt bin ich da echt ganz zufrieden. Also was jetzt heißt, ob man das noch intensiver machen kann. Ich glaube, das ist schon recht zeitaufwendig. Das mache ich sehr gern, macht mir viel Spaß. Sind ja eben dann auch seit dieser Saison wirklich bei allen Bundesligaspielen auch vor Ort im Einsatz. Deswegen ist da auch natürlich der zeitliche Aufwand ein bisschen größer und ist aber top. Also zum einen macht mir das wirklich Spaß und zum anderen bleibt man so ein bisschen in dem Geschäft auch drin, trifft immer wieder welche, lernt wieder neue Personen, Leute kennen und ja, ich bin einfach weiterhin mittendrin und deswegen ist das echt top und gut gelaufen, dass The Zone ja vor allem auch hier dann eben in München ihre Zelte aufgeschlagen haben und deswegen waren die Wege kurz, so bin ich dazugekommen und jetzt auch wirklich schon lange mit dabei.
Ja, ich habe in einem Sportbild-Interview gelesen, dass du dein Sportmanagement-Studium, glaube ich, abgeschlossen hast und auch einen Masterclass-Kurs gemacht hast im Internationalen Fußballinstitut. Du hast dabei auch gesagt, dass du dir vorstellen kannst, im Bereich Management eines Vereins zu arbeiten. Und da möchte ich gleich die Frage mit hinterher schieben von Julian, von einem unserer Hörer, ob du dir vorstellen kannst, grundsätzlich eine Stelle bei den Löwen anzunehmen. Und in dem Zusammenhang frage ich natürlich, gibt es denn schon irgendwie Überlegungen, in irgendwo sportmanagementmäßig oder anderweitig in einem Fußballverein zu arbeiten? Vielleicht sogar an der Grünwalder Straße?
Ja, also tatsächlich ist das, was ich irgendwann mal gerne machen würde oder wo es mich auf jeden Fall eher hinzieht, dieser Managementbereich. Habe auch die Trainerlizenzen, bis abgesehen von dem allerletzten, den Fußballlehrer, auch alle gemacht. Aber tatsächlich würde ich so vom Gefühl her oder merke ich, dass mich die Management-Schiene dann doch deutlich mehr interessiert, dieses zukunftsorientierte Arbeiten eher als wie eben dieses von Woche zu Woche Richtung Wochenende hin arbeiten auf dem Platz weniger. Da bin ich ab und zu noch hier bei meinem Sohn mit im Einsatz, da helfe ich manchmal aus, der spielt noch in der D-Jugend hier in Grünwald, das macht Spaß, aber das reicht mir dann auch völlig, was den Trainerbereich betrifft, das muss ich tatsächlich nicht in den Profibereich machen oder man weiß es nicht, kann auch mal irgendwann umschwenken, aber momentan ist es wirklich so Management, was viel spannender ist und irgendwann, wenn sich's ergibt, wenn die Situation passt, wenn es mit der Familie alles passt, dann geht es vielleicht auch mal wieder Richtung Verein. Aber momentan ist da nichts angedacht.
Das heißt, Vollzeitexperte bei DAZN oder hast du noch Side-Projekte?
Naja, also wie ich vorher gesagt habe, also da bin ich ja wirklich gut im Einsatz. Gibt dann natürlich auch noch ein Projekt, was wir auch immer wieder unterstützen und wo immer mal wieder was ansteht, das sind das Team Bananenflanke. Das ist ein soziales Projekt, wo wir Kinder mit Beeinträchtigungen unterstützen, denen professionelles Fußballtraining anbieten oder regelmäßiges Fußballtraining, was in Vereinen ja oft nicht möglich ist. Deswegen ist es ein eigener Verein, die dann regelmäßig Fußballtraining haben und da haben wir eben diesen unter anderem einen Standpunkt in München gegründet, plus die Bananenflanker Legenden, die daraus auch entstanden sind, wo wir in dem Zusammenhang eben auch Benefitspiele veranstalten, Turniere veranstalten, spielen und also da ist auch dann immer über das ganze Jahr auch einiges zu tun.
Also immer noch wirklich ganz, ganz nah dran am Fußballbusiness. Also da wirst du auch nicht mehr rauskommen. Das merkt man schon. Also dieser Fußballvirus, der hängt so dermaßen drin.
Ja, also das ganz klar. Der Fußball, der hat mich schon immer begleitet. Das macht einfach Spaß. Und man kommt irgendwie nicht davon weg. Und am Ende ist es ja auch das, was ich wirklich ganz lange gemacht habe und wo ich dann auch ganz viel Erfahrungen eben auch weitergeben kann.
Mhm. Was man natürlich nicht unterschlagen darf, du hast etwas erreicht, was keinem anderen Löwen gelungen ist. Das war das Tor des Jahres 2002 im Benefitspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Bundesliga All-Stars. Im Dezember 2002, das war ein Benefitspiel, glaube ich, damals zugunsten der Flutopfer, wenn mich nicht alles täuscht. Fallrückzieher auf Schalke ist natürlich auch in die Annalen eingegangen. Und dann hast du auch noch 5 Länderspiele gemacht. Dir ist ja leider ein Tor verwehrt geblieben.
Ja, das eine Länderspiel war leider inoffiziell, deswegen hat das Tor des Jahres hat nicht gezählt. Das war dann leider kein Länderspieltor. Ja, waren dann wie soll man sagen, es waren immerhin 5. Ich war noch ein paar Mal mit dabei ohne Einsatz. Unterm Strich vielleicht ein bisschen zu wenig, aber trotzdem natürlich eine Erinnerung, ein Erlebnis, ein Ziel, das war natürlich auch wie vor irgendwie das erste Bundesliga-Spiel auch mal in der Nationalmannschaft dabei zu sein, das ich mir unter anderem auch dann erfüllen konnte.
Das Gesicht hätte ich tatsächlich gerne gesehen, als Rudi Völler damals angerufen hat, aber Stichwort Anruf, wir haben eine Frage bekommen von jemandem, den du noch kennst. Und zwar, ich schmeiß die Frage jetzt einfach rein und sie kommt von Markus Schwabel. Warum gehst du nie ans Telefon, wenn ich dich anrufe?
Ah ja, jetzt wird's kurios. Es ist schwierig, dass genau der Markus die Frage stellt, ist natürlich auch frech, weil wenn man mal irgendwie in Not ist, dann würde ich auf jeden Fall den Markus auch als letztes anrufen, weil da haben wir dann was gemeinsam. Also nicht, weil er mir nicht helfen würde, aber weil er eben eigentlich auch kaum zu greifen ist, kaum zu erreichen ist und deswegen ist das der Grund, warum ich dann erstmal woanders probieren würde.
Okay. Ich bin gespannt, ob wir von Marco Schwabel noch eine Antwort kriegen oder ob du im Nachgang noch eine Antwort kriegst. Der saß ja hier in Folge 50 bei uns. Okay, gut zu wissen. Schwer zu greifen warst du natürlich auch für deine Gegenspieler. Oh Gott, die Überleitung ist...
Naja, war nicht so schlecht. Habe ich schon schlechtere gehört.
Deswegen würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz auf deine Anfänge blicken. Als dich Peter Packhult hochgezogen hat zu den Profis, das müsste ja im Herbst 2021 gewesen sein, nachdem er das Traineramt von Werner Lorand übernommen hatte. Und du hast ja schon erzählt gehabt, dass du dann nach deinem Debüt am letzten Spieltag am Bökelberg dann in der Sommerpause die Nummer 11 bekommen hast, was dir natürlich dann auch diesen Push gegeben hat. Ich habe aber auch noch in einem Interview von dir nachgelesen und du hast natürlich gesagt, dass so Spieler wie Thomas Hessler oder Davor Šuker dir damals natürlich sehr, sehr geholfen haben mit ihrer Erfahrung. Und es soll einen Zwischenfall gegeben haben mit Vida Riset, der für dich wichtig war. Magst du uns da nochmal abholen?
Ja, also es sind immer so einzelne Schritte, die man durchlebt und wo man dann eben als Jugendspieler auch hochkommt und wo man sich natürlich auch so ein bisschen im größten Teil natürlich durch Leistung, durch gutes Training sich ein bisschen Respekt verschafft, wo die Mitspieler natürlich sind, wo die natürlich sehen, der könnte tatsächlich gut sein, der könnte uns tatsächlich weiterhelfen, das ist schon mal ganz gut. Und wie gesagt, da gab es dann auch irgendwann eine Situation im Training, wo ich eben mit dem Vida Riset aneinander geraten bin, wo dann auch noch der Simon Jentsch mit dazu kam, wo sie mich mal ordentlich zur Sau gemacht haben, weil wir wirklich aneinander geraten sind, der Vida Riset was gesagt hat und ich eben als junger Spieler in dem Moment dann eben nicht den Kopf eingezogen habe, sondern eben auch ein bisschen dagegen gehalten habe. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, klar, im ersten Moment gab es von alle Ärger, alle waren sauer, so ungefähr, was ist mit dir, jungen Spieler, los? Bisschen vorsichtig sein, aber im Nachhinein habe ich dann gemerkt, ja, okay, ich glaube, das war ein weiterer Schritt, wo sie alle gesehen haben, wo sie alle sehen wollten, ja, der ist jetzt hier angekommen, der fängt an, sich zu wehren, der will hier nicht zurückstecken und von dem her, ja, so ein Moment, der mir in Erinnerung geblieben habe und wo ich auch gemerkt habe, okay, da hat sich innerhalb des Teams ein bisschen was verändert. Man ist jetzt noch mehr in der Truppe angekommen. Also darf nicht vergessen, im Vergleich zu heute, da waren ja 25 Spieler, 30 Spieler beim Training, 20 waren um die 30 oder älter, ein paar noch mit 25 und dann gab's noch den Andi Görlitz, mich und den Martin Stranzl, die irgendwie so um die 20 waren und das war schon nochmal was anderes, als das jetzt wahrscheinlich heute in dem Training der Fall ist.
Auch ein Faktor, den du mit nicht vielen teilen kannst, tatsächlich, du hast sowohl im Olympiastadion als auch in der Allianz Arena und im Grünwalder das Löwentrikot getragen. Also das mit einem Verein quasi drei Heimspielstätten zu haben, ist natürlich auch etwas Besonderes. Ist wahrscheinlich schwer zu sagen, in welchem Stadion du am liebsten gespielt hast. Die Frage ist auch von einem Hörer gekommen, aber ich glaube, wahrscheinlich hat jedes Stadion so ein bisschen was für sich gehabt, oder? Das ist, glaube ich, schwer zu vergleichen.
Ja, unterschiedlicher könnten die Stadien ja auch nicht sein. Ich habe im Grünwalder Stadion tatsächlich auch einmal als, muss ich kurz überlegen, ja, ich glaube sogar in meinem allerersten Jahr in der Jugend, in der U11 war das noch, also D-Jugend, sogar mal ein Vorspiel machen dürfen gegen den FC Augsburg, also vor einem Profispiel. Das müsste dann, war es wahrscheinlich noch Bayernliga, Grünwalder Stadion, wo schon ja so gegen Ende unseres Spiels immer mehr Zuschauer da waren. Das war natürlich auch dann ein besonderer Moment in dem Stadion als Kind zu spielen. Habe dann aber auch mit der U19 Bundesliga, beziehungsweise damals hieß es noch Regionalliga, unsere Spiele im Grünwalder Stadion absolviert. Einmal noch beim UiCup Borisov, dann schon bei den Profis, da habe ich mich nicht reingekommen, war aber mit dabei. Eben das erste Mal dieses volle Stadion dann genießen dürfen und genau zur Pflichtspielzeit, so zweite Liga, war ich dann immer bei den 60ern. Aber ja, das war, verbinde ich mich dann natürlich mit dem Grünwalder Stadion, Olympiastadion, klar, war damals eben das Stadion für meine Anfänge. Ganz was anderes, kein Fußballstadion, trotzdem zu der Zeit natürlich auch was Besonderes. was. Und von dem her, ja, tatsächlich richtig drei verschiedene Stadien. Können wahrscheinlich auch nicht viel behaupten, als für eine Mannschaft in drei verschiedenen Stadien gespielt zu haben.
Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein von Bergfest Folge 78. Wir haben noch eine Frage bekommen von Ralf. Wie war das Gefühl, damals im letzten Spiel noch einmal ein Tor für 60 zu schießen? Also er hat die Erinnerung so geschildert, wollte es lange an diesem Tag nicht so wirklich funktionieren, und als es dann passiert ist, ist die Arena explodiert. Welche Erinnerungen hast du denn daran noch?
Also im Nachhinein, ja, perfektes Drehbuch. Habe ich dann auch, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es auch genauso unterschrieben. Es ging allerdings ein bisschen holpriger los, weil es tatsächlich für Biro, für mich schon mal unerklärlich war, dass wir überhaupt gar nicht an diesem letzten Spieltag von Beginn an spielen durften, weil es ging nämlich um nichts mehr. Aber der Trainer damals, Markus von Aalen, ja, warum auch immer, vielleicht, keine Ahnung, wollte das Spiel unbedingt gewinnen, war scheinbar mit uns nicht möglich. Deswegen waren wir draußen. Der Necat Aygün übrigens, der auch noch seinen Abschied feiern durfte, der war gar nicht im Kader. Also so ein paar Geschichten, die eigentlich normalerweise gar nicht gehen. Deswegen ging es nicht gut los, aber wie gesagt, am Ende, so wie es dann gelaufen ist, dass ich reinkomme und dass ich dann tatsächlich noch fast mit dem Schlusspfiff noch ein Tor mache, war natürlich perfekt. Also das mir in dem Moment nicht schöner vorstellen können, waren alle im Stadion, viele Freunde, Familie kamen alle nochmal vorbei, und dann ja irgendwie vor der Löwenkurve dann kurz vor Schluss das Tor zu machen. Also wirklich ja, perfekt.
Ich muss bei Markus von Aalen immer an einen Satz denken. Und wenn ich der beste Hütchenaufsteller der zweiten Liga bin, dann bin ich der beste Hütchenaufsteller der zweiten Liga. Das hat er mal in einem Interview gesagt. Ich hab mich ja weggeschmissen, das kann er doch nicht sagen, oder?
Ja, irgendwann hat er dann
vielleicht... Du hast zumindest eine Erinnerung an Markus von Aalen.
Ja!
Ich nicht.
Diesen kurzen Moment gehabt, wo er gedacht hat, okay, jetzt will ich nicht mehr der Hütchenaufsteller sein, sondern ich will Cheftrainer werden, und deswegen war ihm vielleicht dann dieses letzte Spiel besonders wichtig.
Aber ein grünerer Abschluss letztendlich dann doch noch für deine Löwenkarriere. Du hast ja deine aktive Profilaufbahn dann in Ungarn bei Ferencváros beendet und einfach mal drei Titel abgestaubt, Pokalsieger, Supercup-Sieger und Liga-Pokalsieger. Das ist, glaube ich, war dann auch nicht so verkehrt. Zum Abschluss habe ich tatsächlich noch eine kleine Quizfrage für dich. Ich bin gespannt. Ich habe mal nachgeguckt, mit wem hast du denn die meisten gemeinsamen Spiele absolviert? Mit welchem Spieler? Und ich war überrascht. Was wäre denn so dein Bauchgefühl?
Mit einem Torwart wahrscheinlich. Also
ja.
Wahrscheinlich dann mit Gabor.
Volltreffer mit Gabor Kiray. 161 Pflichtspiele zusammen auf dem Platz. Respekt.
Ja, waren viel zu viele Zweitligaspiele dabei, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber ja, da waren noch ganz viele Jahre dann eben bei 60, als ich zurückgekommen bin. Und ja, Gabor, der war eigentlich, weiß gar nicht, also zu meiner Zeit, ob der überhaupt mal ein Spiel verpasst hat. Ja, war das die Quote, glaube ich, oder gut möglich, dass es der Gabo ist, und ja, tatsächlich habe ich dann da getroffen.
Es sind sogar noch drei weitere Spieler, mit denen du in über 100 Pflichtspielen nochmal zusammen auf dem Platz gestanden hast, und natürlich alle im Löwentrikot, ist ja klar. Wird dir noch jemand einfallen? Ich löse dann schon auf.
Ja, es müsste ja dann wahrscheinlich eben die gleiche Zeit gewesen sein. Überleg gerade, wer da noch lang und regelmäßig gespielt hat. Na, ich weiß gar nicht mehr, wann Stefan Aigner noch dazu kam. Ja, da muss ich tatsächlich, wird schwierig.
Also mit Stefan Aigner bist du gar nicht so weit weg. Der ist nämlich knapp vor der 100er Marke. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hast du mit ihm 95 Spiele gemeinsam bestritten. Schaue ich gleich nochmal nach, weil der war nämlich auch auf dieser Liste, hat aber knapp die 100er. Genau, es waren 94. Dominik Stahl waren 95, aber es gibt tatsächlich noch drei weitere, mit denen du lange zusammen warst. Und
der Biro, aber der war häufig verletzt. Weiß nicht, ob sich's trotzdem ausgegangen ist.
ist sich ausgegangen. 109 Spiele waren es.
Ah, okay.
Dann fehlen noch zwei. Einer hat mich überrascht und einer ist irgendwie logisch.
Ah, dann vielleicht noch Toni Rukkawiener. Kann das sein? Weil der war auch noch recht lang da. Und der hat auch immer gespielt. Der ist auf Platz 2
mit 113.
Ah, okay.
113 Einsätze, der ist auf Platz 2 und jetzt fehlt nur noch Platz 3.
Boah.
noch ein Torwart?
Nein.
Nein?
Das ist ein Verteidiger. Oder ein Sechser. Verteidiger oder Sechser, je nachdem.
War der schon mal im Bergfest zu Gast?
Oh ja.
Ah ja, dann weiß ich es, glaube ich.
Oh. Weißt du es?
Oh, ich glaube, ich weiß es auch.
Bülow, Kai.
Ja.
Genau, der ist es. Kai Bülow.
Stimmt, der war ja auch recht lang dann noch da. Okay. Ja, den hätte ich.
Das waren 111 gemeinsame Spiele.
Ah.
Also wirklich bemerkenswert. Aber Toni Rukkawiener hatte ich total überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber der war auch so ein Dauerbrenner. Der war gefühlt dauernd da.
Ja, ich hätte es jetzt auch, also dadurch, dass Gabor, glaube ich, dass eben dann die Zeit bei 60 sein musste, dann muss ich mir überlegen, wer eigentlich immer gespielt hat. Und wie gesagt, der Toni Rukkawiener war einer, der ja auch kaum mal nicht dabei war.
Mhm. Dann biegen wir endgültig auf die Zielgerade ein.
Ich habe noch was,
Hau rein.
Ich habe noch was. Die Liebe der Löwenfans zu Benny Laut ist ja immer noch ungebrochen. Und ich weiß nicht, also ich weiß, dass du es weißt, Benny. Es gibt jemanden, der hat sich eine Tätowierung mit dir gestochen. Ich glaube, 2020 hast du das Bild gesehen. Also ich glaube, es ist die Wade. Mich würde da an der Stelle interessieren, wie krass ist es für jemand, also für dich, dass sich wirklich jemand Benny Laut auf den Körper tätowiert hat?
Ja.
Und es ist kein Mädchen.
Also habe ich tatsächlich, 2020, nach dem Spiel bei den Bananenflankern, glaube ich, haben wir uns da getroffen und hat er mir dann die Wade gezeigt und tatsächlich meine erste Frage war, ja, hast du es eigentlich schon mal bereut, dass du es draufgestochen hast, weil keine Ahnung, also man hat ja dann mal irgendwie so eine Schnapsidee, sich das drauf machen zu lassen und zwei Jahre später hat er nie mehr ein Tor geschossen, jetzt in meinem Fall vielleicht, und dann sagt er, boah, warum habe ich das machen lassen, aber er war immer noch, zumindest hat es gesagt, aber es hat auch ehrlich geklungen, es war tatsächlich, also für mich unvorstellbar, also vor allem warum, also ich würde mir nie jemand anderes drauf machen lassen, aber auch, dass mein Kopf da drauf ist, also ist Wahnsinn, also wirklich speziell. Aber es ehrt einen natürlich, also es, also was soll man, wie soll man das sagen, also sich was drauf tätowieren zu lassen, da muss man schon wirklich verrückt sein, aber es muss dann für denjenigen schon wirklich was Besonderes sein.
Aber wirklich krass ja. Wird's, wenn man sich das eigene Gesicht auf den Rücken tätowieren lässt. Schöne Grüße an Leroy Sané. An die Quadratur absolut. Des Kreises quasi.
Ja, absolut. Absolut. Aber Alex, dann gebe ich das zum Schluss das Mikrofon nochmal ganz kurz an dich, denn wir müssen noch eine Frage auflösen. Einen Alex Allstar und einen Gewinner haben wir noch.
Ich muss vorab noch was sagen. Thomas Pledel ist momentan im Probetraining bei 60. Oder ist es Probetraining? Ich weiß es nicht. Er darf sich offiziell fit halten bei seinem Ex-Club. Und nur für den Fall, dass 60 doch auf den Geschmack kommt und Thomas Pledel irgendwie für ein halbes Jahr verpflichten will bis Saisonende, möchte ich nur darauf hinweisen, dass ich am 10. Juni 2022 diesen Namen schon mal reingeworfen habe als möglichen Transfer für die Offensive. Also nur damit man es mal gehört hat.
Ich würde dich jetzt gerne auf der Schulter tätscheln, wenn ich es könnte, wenn wir nicht online zusammengeschaltet
wären. Ja, ich nur für den Fall, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir jetzt den Alex Allstar auflösen. Es gab ja nochmal ein Buch zu gewinnen, eines meiner Bücher, TSV 1860 München, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Auf der Rückseite des Buches übrigens Benny Laut zu sehen, abgebildet. Ein Streifzug durch die Löwengeschichte mit Seitenblicken, mit Kuriositäten, den wundersamen Wendungen, die dieser Verein in seiner langen Geschichte immer wieder hingelegt hat. Genau, und es gab wieder einen Alex Allstar zu lösen. Die Hinweise waren, er stellte sich bei den Löwen als Fehleinkauf heraus, machte dann aber in der Premier League noch Karriere. In der Historie des TSV kickten nur zwei Spieler aus seinem Heimatland an der Grünwalder Straße, diese aber zur gleichen Zeit. Und 2021 musste er als Chef seines Fußballverbandes zurücktreten. Es gab tatsächlich viele richtige Lösungen. Viele haben aber auch geschrieben, dass es dieses Mal sehr schwer war. Und das war auch mein Ziel. Ist offenbar gelungen. Es war Gudni Bergsson, Isländer, der in den 80er Jahren zu Bayernliga-Zeiten bei 60 gespielt hat, mit einem anderen Isländer, dessen Namen mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Bitte googeln. Auf jeden Fall hat er nach seiner sehr erfolglosen Zeit bei 60 in der Premier League Karriere gemacht bei Tottenham Hotspur und den Bolton Wanderers. War da, glaube ich, über 100 Premier League Spiele gemacht. Genau, und war eben Präsident des isländischen Fußballverbandes, ist aber da nach einem Skandal quasi gestolpert über die eigenen Beine. Und gewonnen hat das Buch, das dritte von insgesamt drei Büchern, das wir verlost haben, Zorro Gamsbichler, so heißt er zumindest bei Instagram. Ich weiß nicht, ob das der echte Name war. Der hat übrigens auch eine sehr nette Nachricht geschrieben, dass die in der Arbeit den kompletten Vormittag zusammen mit dem Chef verbracht haben, den Alex Allstar zu lösen und dann irgendwann draufgekommen sind. Deswegen hat er sich's auf jeden Fall verdient, dieses Buch
zu bekommen. Der Einsatz hat gestimmt.
Ja, das auf jeden Fall.
Bei wem heute vor allem der Einsatz gestimmt hat, war natürlich Benni Laut. Benni, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du in Folge 78 unseres Stammtisches mit dabei gewesen bist. Das Wadelbeißen von Anja hat sich gelohnt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank auch für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Grandios. Vielen Dank dir.
Ja, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Möchtest du noch an den Löwenkosmos was loswerden? Das ist die Gelegenheit.
Ich glaube...
Tickets sichern.
Tickets fürs Wochenende natürlich sichern. Ist ja auch für einen guten Zweck. Deswegen sehr gerne vorbeischauen. Wir freuen uns natürlich auch über viele Zuschauer und über Unterstützung. Vielleicht gibt es ja, auch wenn es kein Profispiel ist, mal wieder ein Derby-Sieg für die Löwen. Das sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Deswegen kommt gerne vorbei. Und ja, wenn ihr uns nicht unterstützt, dann auf jeden Fall die Löwen. Ich glaube, so nah dran waren wir schon lange nicht mehr oder das Gefühl ist schon lange nicht mehr so gut. Deswegen, ja, auch da, glaube ich, ist jede Unterstützung möglich. Aber das ist ja sowieso, steht ja sowieso außer Frage. Und ich glaube, da braucht sich kein Löwenspieler beschweren, dass es ihm irgendwie an Unterstützung mangelt.
Das glaube ich auch nicht. Alex und ich, wir werden lautstark in Giesing mit dabei sein. Anja demnächst auch mal wieder?
Ja, ich hoffe, dass sich nicht jedes Löwenspiel mit Volleyball überschneidet.
Mhm. Hoffen wir es. Haben wir noch irgendwas vergessen von der Bergfest-Seite? Alex, Anja, müssen wir noch irgendwas reinschmeißen?
Nee. Alles gesagt.
Dann machen wir den Deckel drauf und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir verweisen mal wieder auf Social Media, folgt uns da, abonniert diesen Podcast, empfehlen uns weiter. Und ansonsten geben wir euch einfach wieder drei Tipps mit auf den Weg. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und ja, bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.